Johannes Kapitel 14. Ich finde es ja eigentlich sensationell, dass die Kirche sich sowas traut. Also die ganzen Sonntage der Osterzeit hören sie Lesungen aus dem Johannesevangelium, die eigentlich gar nicht passen, weil sie die paar Stunden vor der Passion gesprochen sind. Die letzten Worte von Jesus zu seinen Jüngern, und wir sind doch nach der Passion. Und die Texte auch selbst sind schwierig. Ich hatte heute Morgen schon das Vergnügen im Gnadental um 8 Uhr. Da kam mir der etwas schelmische Gedanke, wenn man jetzt eine Stegreifaufgabe schreiben würde, das heißt, ich gebe Ihnen allen ein Blatt Papier und Sie schreiben auf, woran Sie sich aus diesem Evangelium erinnern, wird das sehr lustig. Also wenn Sie sich an irgendwas erinnern, ist es wahrscheinlich überhaupt nicht das, von dem der Text gehandelt hat. Und wenn man auch einen Theologen fragt, wovon der Text handelt, bin ich ziemlich sicher, dass 5 Theologen mindestens 7 verschiedene Antworten geben. Ist ja auch fürs Predigen ganz schön, wenn man so ganz verschiedene Positionen dazu bringen kann. Ich möchte heute einen Teil herausgreifen, und zwar die Frage: Was kennst du von Gott? Christen glauben ja an einen dreifaltigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und den Vater, schon nach der Tora, mit dem kommt man nicht so recht ins Geschäft. Dieser Gott hat keinen Namen. Und selbst der Name, den er sich gibt, ist kein Name. Yehyeh Asher Yehyeh, ich werde der sein, der ich sein werde. Na großartig, jetzt weiß ich Bescheid. Er hat keinen Namen und er hat kein Gesicht, der Vater. Woher soll ich in Kontakt treten mit einer Person, einem Wesen, das über alle Zeit und über allen Raum erhaben ist, ein Geistwesen ohne Materie? Wie soll das denn gehen? Ich habe doch keine Vorstellung von einem Wesen, das die Grenzen aller 7 Milliarden Galaxien sprengt. Oder haben Sie das in Ihrem Kopf? Also ich habe das nicht parat. Und dann gibt er sich ein Gesicht in Jesus Christus, in der zweiten Person. Und er gibt sich einen Namen, Jeshua. Gott ist Heil, Gott ist Rettung. Großartig, oder? Darunter kann ich mir was vorstellen. Das Gesicht von Jesus, also der Hippie, lange Haare, langer Bart, gibt's ja auch auf dem Turiner Grabtuch, Manopello, in vielen Ikonen dargestellt, das ist was, was ich mir vorstellen kann. Bis hin zu der Ariane Kramarik, glaube ich, heißt sie, die auch so ihre eigene Jesus-Variante in etwas moderner hatte. Das ist dann eher so ein Surferboy, nicht mehr ein 60er-Jahre-Hippie. Wir gehen weiter in der Zeit. Jesus spricht hier davon, dass er weggeht, es geht ja zur Passion, und stattdessen kommen die beiden anderen Personen Gottes ins Spiel. Der Vater, der ihn liebt, und dann kommt dieser ominöse Heilige Geist, den Jesus auch vermittelt. Wo liegt das Drama an diesem Gott? Dieser Gott, der vom Alten Testament her nicht erkannt werden kann, selbst wenn er sich offenbart. Das haben wir auch in unserer Symbolik normalerweise im Christentum. Also das Schleier gehört üblicherweise dazu. Also wenn man eine vernünftige heilige Messe feiert, gehört über den Kelch ein Velum, ein Schleier. Jeder Tabernakel hat innen drin einen Schleier. Wenn Sie zur eucharistischen Anbetung kommen zwischen Karfreitag und Karsamstag, ist über der Monstranz ein Schleier. Selbstverständlich. Gott ist sichtbar und trotzdem verborgen. Genauso wie eben das Allerheiligste im Tempel einen doppelten Vorhang hat. Es bleibt bei dieser Unbegreiflichkeit Gottes. Jesus drückt es sehr, sehr deutlich aus, die Welt bleibt blind für Gott. Die Welt kann Gott nicht erkennen. Sie kann weder den Sohn erkennen, das sagt er relativ deutlich. In einem Umkehrschluss komme ich drauf, Vers 21, wer mich liebt, dem werde ich mich offenbaren. Also Umkehrschluss, wer Jesus nicht liebt, den wird sich Jesus nicht offenbaren. Und zum Heiligen Geist steht es ähnlich drin, weil die Welt den Geist der Wahrheit nicht sieht, kennt sie ihn nicht. Die Welt sieht den Geist der Wahrheit, den Heiligen Geist nicht oder kennt ihn nicht. Eine sehr traurige Analyse, oder? Die Welt, die eigentlich immer irgendwo hin will, die nach irgendwas strebt. Alle Menschen haben irgendein Ziel in ihrem Leben. Jeder Post auf TikTok und Instagram möchte Aufmerksamkeit und Reichweite erzeugen. Und Gott sagt, nö, ihr seht mich nicht. Ihr seid blind für mich. Keine Chance, ihr werdet mich nicht erkennen. Das ist eine harte Aussage, oder? Haben Sie das in dieser Drastik herausgelesen aus dem kurzen Ausschnitt aus Johannes 14? Also ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich es gefunden habe, aber ich habe es ja gerade begründet, dass das so drin steht. Die Welt ist blind für Gott, aber die Kinder Gottes nicht. Es gibt einen wunderbaren Anhängsel zur Taufe, kennen Sie das? Wann waren Sie zuletzt bei einer Kinder- oder Erwachsenentaufe dabei? Da gibt es am Ende der ausdeutenden Riten den Ephata-Ritus. Ephata, öffne dich. Dem Täufling werden durch kleine Kreuzzeichen die Ohren geöffnet und der Mund. Jetzt bist du fähig zu hören, zu erkennen, zu begreifen, wer dieser verborgene Gott ist, und du bist fähig, davon zu reden, Zeugnis zu geben. Der getaufte und gefirmte Christ ist nicht mehr blind für Gott. Er kann ihn sehen. Wenn du Jesus liebst, wird er sich dir offenbaren, sagt er, Vers 21. Und zum Geist der Wahrheit sagt er sehr deutlich, weil er euch bleibt und in euch sein wird, kennt ihr ihn. Du kennst den Geist Gottes, weil er schon in dir drin ist. Du bist nicht blind für Gott. Du bist von jeher ausgestattet und berufen, in einer ganz tiefen inneren Verbindung mit einem Gott zu leben, der nach der Aussage der Tora, der 5 Bücher Mose, unerreichbar ist. Toll, oder? Freut ihr euch darüber? Oder sagt ihr, ach, theologisches Geschwurzel, was interessiert mich das? Warum muss Gott der Vater doppelt offenbart werden im Sohn und im Heiligen Geist? Es ist mir auch diese Woche wieder begegnet. Ich mache ja viel Seelsorge, auch viele geistliche Begleitung, wo Menschen kommen und eine ganze Stunde mit mir reden. Es gibt eine Fülle von Identitätsproblemen in unserer Zeit, aber es gibt so zwei typische, stereotype Identitätsprobleme. Bei Männern ist es die tiefsitzende Angst, ich bring's einfach nicht. Also egal, wie ich mich anstrenge, was zu arbeiten, meine Leistung reicht nie. Ich kann tun und machen, was ich will, es genügt nicht. Mein Vater, mein biologischer Vater, steht mir immer hinter dem Kopf, in meinem Kopf und sagt, Junge, das wird nie was, so wie du das da machst. Eine tiefsitzende Identitätskrise oder Lüge in einem erwachsenen Mann. Streng dich an, wie du willst, mach Weltkarriere, es wird nie genügen. Und genauso gibt es bei vielen Frauen eine stereotype Lüge, die in ihren Köpfen drin hängt. Du bist nicht schön genug. Dich heiratet sowieso keiner. Du kannst nicht mithalten in diesem weltweiten Zirkus der Beauty. Versuch's überhaupt nicht. Finde dich damit ab, dass du zu Hause alleine sitzen wirst. Es gibt einfach keinen, dem du gut genug bist. Lügen. Stattdessen müsste ich doch sagen, stopp mal, meine Identität kommt nicht von einem biologischen Vater her, der mir sagt, dass ich handwerklich nicht gut genug bin, oder von irgendwelchen Vergleichen auf TikTok, dass Milliarden Frauen hübscher sind als ich. Meine Identität kommt doch von Gott. Ich bin doch Kind Gottes. Hat Gott gepfuscht und mich nicht schön genug gemacht? Also, das meine ich jetzt ganz persönlich. Ja? Hat Gott gepfuscht und mich nicht genug begabt? Jesus, kurz vor seiner Passion, spricht dir die Identität des Kindes Gottes zu in dieser doppelten Offenbarung durch Sohn und Heiligen Geist. Weil du Jesus liebst, weil Jesus dich liebt, bist du in diese innere Kommunikation der Liebe eingeschlossen. Und dann kommt noch dieser merkwürdige, verborgene Vater dazu. Also dieser unbegreifliche, unfassbare, unerreichbare Vater, Gottvater, wird durch die Liebe Jesu Christi vermittelt. Deine Identität ist, du bist geliebtes Kind Gottes. Du hast eine unendliche Würde, die dir niemand nehmen kann. Und das ist Paradies. Leute, das ist Paradies. Paradies heißt, ich lebe in der Gegenwart Gottes. Das ist vor, am Beginn der Schöpfung so gewesen und es wird am Ende der Schöpfung nach der Wiederherstellung auch wieder so sein. Ich darf sein in der Gegenwart Gottes, so wie mich Gott gedacht hat. Und ich bin geöffnet für ein Leben im Reich Gottes. Ich kann jetzt einfach nur reingehen. Ihr Lieben, das ist meine Aufforderung an euch heute. Lasst die Lügen hinter euch, nutzt das Wissen der doppelten Offenbarung heute aus dem Evangelium und geht rein in das Reich Gottes, indem ihr das tut, was Jesus sagt. Liebt ihn, lasst euch lieben, haltet sein Doppelgebot der Liebe. Liebe ist sehr konkret. Es ist einfach die Frage, ob ich in der Lage bin, meine Aufmerksamkeit mehr einer anderen Person als mir selbst zu schenken. Ob ich in der Lage bin, meine Zeit eher einer anderen Person als mir selbst zu schenken. Ob ich in der Lage bin, mein Geld eher einer anderen Person als mir selbst zu schenken. Das ist Liebe. Hat mit Emotionen erstmal gar nichts zu tun. Wenn du ein aufrichtiger Christ bist, ich habe davon in der Einleitung schon gesprochen, in meiner Statio zu Beginn dieser Messe, wirst du hoffentlich früher oder später erfahren, dass du es nicht kannst. Und das ist richtig so. Wir Christen sind aufgefordert, uns auszustrecken nach etwas und zu erfahren, dass wir es nicht können. Deswegen gibt es die Beichte. Und das ist ganz nötig, weil wir sind leere Gefäße der Gnade Gottes, mit Rissen auch noch drin. Wir sind nichts weiter als Gefäße, wir sind hohl, Hohlräume. Und was da reinkommt, ist der Geist der Wahrheit. Manchmal, wenn ich besonders witzig sein will, sage ich zu Christen, ihr Hohlköpfe. Das stimmt, ihr seid Hohlköpfe, Hohlgefäße. Lasst euch ausfüllen von der Gnade Gottes. Lasst euch zuerst lieben, damit ihr lieben könnt. Und bitte, lasst diesen Irrsinn hinter euch, dass ihr irgendeinen Maßstab erfüllen könntet, egal wie ihr euch anstrengt. Du wirst es nicht schaffen, weil du es gar nicht schaffen musst. Gott wird es ergänzen. Amen.